Ladies and gentlemen, welcome back to our letzten Health Resolution Podcast Episode in diesem gregorianischen Kalenderjahr 2023. Und für den letzten Tag des Jahres habe ich mir überlegt, wie ich es schon angekündigt habe, ein kleines Gespräch zu führen, ein Interview zu führen mit jemandem, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe und der den Namen Daniel trägt. Ohne da groß rum zu erzählen und groß anzukündigen, werden wir dieses Gespräch jetzt einfach ganz locker starten und Daniel in diesen Podcast jetzt eintreten lassen. Eins, zwei. Daniel, guten Morgen. Kannst du mich hören?
Ich höre dich. Moin.
Guten Morgen. Wir sind quasi live auf Sendung, live in der Aufnahme. Erstmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute nachträglich. Du hattest nämlich gestern Geburtstag. Wie war dein Geburtstag?
Ja, danke sehr. Ja, also war gut. Also ja, ich habe halt das gemacht, was ich machen wollte an dem Tag. Bisschen was in der Werkstatt und abends dann ein entspannter Saunagang.
Wow, Saunagang, sensationell. Was heißt ein bisschen was in der Werkstatt?
ich liebe Maschinen und solche Sachen. Ich finde die Technik sehr interessant und ich habe da eine neue Maschine gekriegt, eine Fräsmaschine, und die habe ich da ein bisschen aufgebaut.
Wow. Erzähl mal ganz kurz, nur ganz knapp, was du, wer du bist und was du inhaltlich machst, wenn du über Maschinen sprichst.
Ja, also ich bin Servicetechniker für Werkzeugmaschinen. Das heißt, ich repariere eben CNC-gesteuerte Maschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen, alles, was so spannabhebende Maschinen sind. Mhm. Und das ist eigentlich so meine Leidenschaft. Das hat schon begonnen in meiner Jugend, eben mit Rollerschrauben und solche Sachen. Simpson Schwalbe hatte ich damals.
Hast du die auch so frisiert? Hast du den Roller auch so frisiert? Diese Drossel daraus operiert?
Also aufgrund von den Aussagen von meinem Vater habe ich mich da schwer zurückgehalten. Also ich habe nicht allzu viel, muss ich sagen, daran gemacht.
Okay.
Ja, und auch in meiner Jugend bin ich Motocross gefahren, da habe ich mit 14 mit angefangen. Und habe auch schon sehr früh eben die Motoren zerlegt und mich für die Technik interessiert. Und daraus aus dem Hobby, sage ich mal, ist dann irgendwann mal tatsächlich Beruf geworden, eben ein bisschen in einem anderen Bereich wie jetzt Kfz. Aber mich finde ich halt wahnsinnig interessant, die Technik, die Steuerung dahinter. In dem Beruf kombiniert man eben viele Fachbereiche, Pneumatik, Elektrik, Hydraulik, Mechanik,
ja.
Software und finde ich sehr spannend.
Das ist schon eine ganze Menge, ne? Also das, immer wenn du davon erzählst, hört sich das sehr, 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 sehr komplex an. Und wenn du die reparierst, muss man verstehen, dann sind das nicht irgendwelche Stecker zu Hause, was weiß ich, im Wohnzimmer, dann sind das Maschinen, von denen ganze Firmen abhängen und die Produktion abhängt und dementsprechend ist auch der Druck dabei.
Ja, also die psychische Komponente ist da ein riesiger Faktor, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich sitzt dir der Kunde relativ, wenn du an der Maschine rumschraubst oder irgendwas umprogrammierst, sitzt dir der Kunde hinten mit einem Stuhl hinter dir am Nacken und schaut, dass das Ding in 20 Minuten wieder läuft.
Also ja, unterschiedlich. Also ich muss sagen, früher war ich auch mal in China auf Montage.
Ehrlich?
Da war das tatsächlich so, ja.
Wow, du hast noch nie erzählt.
Da waren, also ich würde sagen, 10, 15 Chinesen standen permanent hinter mir und haben zugeschaut. Und haben Fotos gemacht und alles Mögliche. Irgendwann, wo es dann halt schwierig wurde und Probleme gab, war mir das so nervig. Dann habe ich sogar ein Absperrband um die Baustelle rum gemacht, dass da keiner von denen umgeht. Ja, aber ich muss sagen, so hier sind die Kunden recht entspannt. Die sind einfach nur froh, dass man da ist, dass man die Maschine repariert. Und ja.
Aber ist das was, was dich auch persönlich unter Druck setzt?
Also definitiv, vor allem halt, man kann viele Dinge oft nicht vorhersehen. Oft gibt es dann auch Dinge, wenn man jetzt so alle Maschinen macht, so wie ich, dann gibt es halt auch Systeme, die man so bisher noch nicht kennt. Mhm. Muss ich da dann halt reindenken. Und diese unbekannte Variablen, das sind dann am Ende des Tages die Dinge, die einen manchmal halt auch selber verunsichern.
Ja, aber, aber ich nehme an, die einen auch wachsen lassen am Ende.
Definitiv, also extrem. Also ich kann den Beruf echt nur jedem empfehlen. Hochspannend, und wenn man sich da halt durchbeißt, ja, dann bedeutet das auch eine große persönliche Entwicklung. Definitiv.
Daniel, wie alt bist du gestern geworden?
Ich bin 30 geworden.
Du bist jetzt erst 30. Ich meine, das, was du, ich sag mal, dir da aufgebaut hast als Selbstständiger, inhaltlich, was dieses komplexe Thema angeht, das ist schon aller Ehren wert. Ich weiß nicht, ob ich dir, ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt, aber wirklich Hut ab, was du da machst mit 30 Jahren, das ist schon eine ganze Ecke.
Danke, danke. Ja.
Schau mal, du hast Kontakt zu mir aufgenommen im Juli, ich habe das alles mal nochmal recherchiert und rekapituliert. Du hast am 26. Juli 23 Kontakt zu mir aufgenommen über Telegram und hast geschrieben, dass du ein Hörer vom Podcast bist und hast dich erstmal bedankt. Das muss ich auch mal einwerfen, das schafft auch nicht jeder, muss ich sagen. Also es gibt viele Leute, die mir schreiben, die sich dafür bedanken, für die Informationen, die sie im Podcast bekommen. Ganz viele Menschen schaffen es aber auch irgendwie, das zu vergessen, haben Dinge zu monieren oder wollen selber noch was zu Episoden hinzufügen, wo deren Meinung nach was gefehlt hat. Und dann gibt es Menschen, die schreiben auf eine Art und Weise Nachrichten, die ist teilweise schon wirklich, wirklich erschreckend, muss man sagen. Aber der Großteil, so auch du, Daniel, hat sich sehr, 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 sehr vernünftig an mich gewandt, um es untertrieben zu sagen. Auf jeden Fall hast du dann nur kurz deine Thematik beschrieben. Vielleicht kannst du noch mal kurz daran zurückdenken, wie es in der Zeit war oder was dich dazu gebracht hat, erstmal wieder auf den Podcast gekommen bist und was dich dazu gebracht hat, mich zu kontaktieren und zu sagen, hey, können wir mal ein bisschen was zusammen machen?
Ja, also da muss ich ein bisschen weit ausholen.
Sehr gerne.
Ist das jetzt circa 2 Jahre her, als ich begonnen habe mit veganer Ernährung. Das hatte den Hintergrund, dass ich mein Leben lang, also seit ich 6 Jahre alt war, extreme Heuschnupfen hatte. Ich habe auch in den Lebensjahren bis heute habe ich alles nur Erdenkliche von der Schulmedizin ausprobiert. Auf Heilpraktikerseite hatte ich einige Dinge ausprobiert. Das Einzige von der ganzen Therapie, die ich da hatte, was mir wirklich tatsächlich geholfen hat, aber immer nur saisonal, das war eben Elektroakupunktur.
Ja.
Und das hat wirklich, muss ich sagen, schon sehr gut geholfen. Also nachdem ich dort die Praxis verlassen habe, in der Regel, war dann wirklich 2 Stunden später die Nase frei und alles fast weg.
Ja, das ist immer das Thema mit der Akupunktur generell. Es gibt eine sehr akute Hilfe, aber Akupunktur wird niemals die Wurzel des Problems behandeln können. Aber ja. Es funktioniert akut.
Genau, also das war tatsächlich das Einzige, was funktioniert hat. Also ich habe wirklich auch Eigenbluttherapie und alle möglichen Sachen durchgehabt. Habe auch zeitlang eben Tabletten genommen, um den Histaminlevel zu senken und alles. Ich wurde extrem müde dadurch, das war auch keine Option. Ich war einfach nicht mehr konzentrationsfähig.
Auch unvorteilhaft in deinem Beruf?
Richtig, richtig. Auch schon damals in der Schule. Ich bin immer eingeschlafen.
Da war es vielleicht nicht so schlecht, Daniel. Da hast du nicht viel verpasst.
Ja, auf jeden Fall. War ich dann auf Montage bei Düsseldorf oben. Im Sommer war das vor 2 Jahren und ich habe wirklich ziemlich abrupt so einen Heuschnupfenschub bekommen, wo ich so noch nie erlebt hatte. Also wirklich, ich habe ein angeschwollenes Gesicht gehabt, mein ganzer Hals ist zugeschwollen, meine Nase war absolut zu, ich habe mich extrem schlecht gefühlt, die Augen haben getränt ohne Ende. Ja, und es war so heftig, dass ich wirklich nicht zum Kunde konnte, zum Arbeiten. Und dann habe ich eben mal wieder mich im Internet belesen und geschaut, was gibt es noch alles für Optionen, was könnte ich noch probieren. Und dann bin ich eben auf eine Ernährungsweise gestoßen, die eben sämtliche Getreidesorten vermeidet, sämtliche tierische Proteine. Mhm. Und ja, dann dachte ich, das probiere ich jetzt einfach. Es war natürlich jetzt kein Weg, wo ich jetzt was anderes esse und am nächsten Tag ist dann besser.
Nee.
Aber ich habe das dann sehr abrupt umgestellt und ja, ich würde so sagen, nach 3-4 Wochen ungefähr ging dann der Heuschnupfen langsam weg.
Mhm.
Das war dann Richtung Juli, glaube ich, vor zwei Jahren.
Ja.
Und eigentlich noch meine Heuschnupfen-Saison, also wo es mir wirklich noch schlecht geht.
Mhm.
Aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich daran lag oder ob vielleicht doch die Pollen in diesem Jahr ein bisschen anders unterwegs waren.
Das ist immer so der Knackpunkt. Ne? Man traut dem Braten nicht so ganz. Man ist dann so, man erlebt eigentlich, dass das weggeht, aber dann ich erlebe das bei ganz vielen Leuten, dann erfinden die 5 oder 6 Gründe und sagen, ja, aber das könnte auch, und jetzt ist die Luftfeuchtigkeit anders, vielleicht hat es mit den Wolken zu tun. Ich glaube, das ist total verbreitet und total natürlich.
Aber ich muss sagen, ich finde so eine gewisse Skepsis, egal was gegenüber, eigentlich ganz gut, weil wenn es die Wahrheit ist und sich dann wird es sich auch bestätigen.
Auf jeden Fall.
Genau, auf jeden Fall. Das Jahr drauf war dann wieder das gleiche Thema. Ich habe dann aber immer Richtung Winter rein, habe ich dann auch mal wieder ein bisschen Käse gegessen oder mal irgendwas mit Weizen, eine Pizza oder sowas.
Mhm.
Nur auf Fleisch habe ich da komplett verzichtet. Genau, und das folgende Jahr war dann wieder das gleiche Thema. Also, ja, das hat mir einfach geholfen. Ich habe es dann erst wieder so ein bisschen schleifen lassen.
Mhm.
In die Saison reinging, weil ich mir auch nie so genau gemerkt habe, in welchem Monat das immer so beginnt.
Mhm.
Aber ich habe dann schnell gemerkt, oh, jetzt kommt es wieder, jetzt juckt wieder alles, jetzt geht's los, dann habe ich wieder auf alles entsprechend verzichtet.
War das dann auch nochmal so heftig, wie das Jahr davor? War der Schub nochmal so heftig?
Nein, gar nicht. Mhm. Das ging dann auch komplett weg. Also als ich die Ernährung wieder strikt gehalten hatte, dann hatte ich auch keinen Heuschnupfen. Das war für mich auch eine ganz neue Lebenserfahrung.
Ja.
Weil wenn man über 2 Jahrzehnte Heuschnupfen hat, so extrem jeden Sommer und auch sportlich beeinträchtigt ist, nicht wirklich viel machen kann und alles nur am Ende des Tages mehr oder weniger eine Qual ist, macht das einfach das Leben der Zeit so keinen Spaß.
Ist einfach schlimm, ja, total. Ich habe das nie gehabt, aber ich kenne natürlich auch viele Kinder und Jugendliche und Freunde, die das gehabt haben. Und das ist ja eine absolute Tortur.
Ja, absolut. Ja, und da, wo ich dich dann kontaktiert hatte, da war ich eben im Urlaub. Wir sind da Richtung Italien gefahren.
Warte mal, aber den Podcast hast du vorher schon gehört, oder? Hast du da auch einfach im Internet gesucht und bist drauf gestoßen?
Genau, das hatte ich vergessen, ja. Also da habe ich einfach ein bisschen gesucht, so vegane Ernährung, weil das Thema vegane Ernährung, mir war schon bewusst, was ich da essen kann und darf und was nicht und so weiter und so fort.
Ja.
Aber es war für mich immer so ein bisschen Fragezeichen, vor allem diese veganen Fertigprodukte, die es da so gibt. Das war, also ich finde auch, diese vegane Ernährung hat ja so einen richtigen Hype bekommen.
Ja.
Und auf einmal essen dann alle so ein veganes Schnitzel und so Zeug. Und da habe ich aber schon gemerkt, das tut mir irgendwie nicht so gut, dass diese ganzen Fertigprodukte.
Mhm.
Und dann musste ich sagen, so von meiner konventionellen Ernährung, wo ich herkam, wo ich auch alles gegessen habe, da waren mir auch Produkte wie Buchweizen zum Beispiel einfach nicht wirklich nahe. Also
ja,
war für mich nicht so geläufig.
Ja.
Und da habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, um mir wirklich ein vernünftiges, vollwertiges Essen zu machen.
Ja, Optionen halt, ne? Optionen, Input, so Kreativität, was kann ich kombinieren, wie kann das schmecken, ja.
Genau, richtig. Also gerade was ich auch für meinen Alltag optimal zum Integrieren, vom zeitlichen Ablauf, dann zum Beispiel, dass man auch Nüsse und sowas einweicht, war mir auch nicht so geläufig, war auch sehr interessant.
Mhm.
Ja, und ich habe da auch halt durch die Zusammenarbeit mit dir dann ein anderes Geschmackserlebnis gehabt, muss ich sagen, weil mein Essen war vegan schon sehr monoton. Ich habe dann irgendwann mal so meine 2-3 Sachen gehabt, die ich so gegessen habe und fertig.
Ja, das kenne ich und das ist das Thema für viele Menschen, weil wir natürlich auch in eine gewisse Richtung programmiert wurden, was das Essen angeht und jetzt auch halt eben wieder mit dem Versuch, uns in diese vegane Richtung zu programmieren und Sojaschnitzel und Seitanschnitzel und was weiß ich nicht was zu essen, aber es gibt so viele Möglichkeiten nach links und rechts und oben und unten Dinge zuzubereiten, die einfach nur natürlich so viele verschiedene Geschmäcker mitbringen. Das ist einfach, da kommt einfach ein Seitanschnitzel oder so nicht dran. Und das sind auch teilweise Geschmäcker, die wir einfach nicht kennen, weil wir überhaupt noch nie etwas damit zu tun hatten.
Ja, also halt alles hochverarbeitet und ja, das wollte ich auch nicht. Auf jeden Fall, als wir dann auf dem Weg in Urlaub waren, ich deinen Podcast schon einige Zeit gehört hatte und vor allem auch interessant fand, diese ganzen Zusammenhänge im Körper mal kennenzulernen, dieses Thema sauer, basisch und so weiter, das fand ich extrem interessant. Und da habe ich einfach gemerkt, Folge für Folge, dass du halt ein sehr, sehr tiefgehendes Wissen hast. Und ja, bei mir war dann aber der tatsächliche Auslöser, dass ich dich kontaktiert habe, doch, dass ich einfach ein Problem hatte. Und zwar hatte ich das in vorhergehenden Urlauben auch schon ansatzweise. Immer wenn ich in Urlaub bin und dann in die Entspannung rein bin und auch gedanklich von meinem Beruf und allem losgelassen habe, da konnte ich einfach nicht mehr auf Toilette gehen. Das war dann wie so eine Verstopfung, ja, wo einfach nichts mehr kam. Das hat einfach sehr, sehr abrupt aufgehört.
Über Tage?
Über Tage, also wirklich nahezu den ganzen Urlaub.
Ja, und dann ist der Bauch ist wie ein Ballon angeschwollen.
Genau, wie ein Ballon, immer dicker, immer dicker. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Schmerzen oder irgendwas gehabt, aber ich habe einfach gemerkt, hey, das kann einfach nicht mehr passen. Und auf dem Weg in Urlaub oder beziehungsweise wo wir dann schon einige Tage im Urlaub waren, wo wir dann auch Kontakt bekommen haben, da war es noch nicht ganz so kritisch, muss ich sagen. Also das waren dann bestimmt schon so 5 Tage, wo ich nicht auf Toilette konnte. Also das ist natürlich schon eine lange Zeit, muss man sagen.
Ich erinnere mich daran. Wir haben telefoniert, ich glaube im August, kurz bevor ihr dann in Rom wart.
Genau, richtig.
Ja.
Genau.
Ja.
Und die Station Rom, das war dann so der Punkt, wo es begonnen hat, wirklich tatsächlich kritisch. Also wir haben am ersten Tag, wo wir in Rom waren, haben wir dann so eine Stadttour gemacht, also mit dem Roller rumgefahren, war richtig toll. Und Richtung Nachmittag, Abend habe ich zu meiner Freundin sagen müssen, wir müssen zurückfahren. Ich habe so Kopfschmerzen, mir geht's so schlecht. Und ja, habe ich so auch noch gar nie erlebt in die Richtung Kopfschmerzen, weil ich bin ein Mensch, der eigentlich nie Kopfschmerzen hat, absolut nie.
Ja.
Ich bin mich fast ein Fremdwort und ja, dann sind wir eben zurückgefahren zum Camper.
Daniel hat ein Montageauto quasi gebaut. Wenn er zum Kunden auf Montage fährt, hat er ein umgebautes Auto, der auch gleichzeitig ein Camper ist, mit dem man in Urlaub fahren kann und eine schöne Zeit verbringen kann. Hast du auch alles selber gemacht, du Verrückter.
Genau, richtig, ja. Das habe ich selber ausgebaut.
Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall sind wir da angekommen und dann wollte ich auch recht zeitnah schlafen gehen. Ich meine, an dem Morgen hatten wir da telefoniert noch kurz.
Ja.
Da war, wie gesagt, am Morgen alles relativ in Ordnung. Und die Nacht war dann schon sehr, sehr schlecht. Also ich konnte einfach nicht richtig schlafen, habe mich die ganze Zeit im Bett gedreht und habe einfach ein ganz komisches Gefühl gehabt, sowas wie ich noch nie hatte zuvor.
Nur im Kopf? Nur mit Kopfschmerzen oder versuchen wir das Gefühl zu beschreiben?
Ja, also das waren leichte Kopfschmerzen, aber das war einfach so ein Unwohlsein vom gesamten Körper. Es war auch ein sehr großes, sehr, sehr großes Druckgefühl im Bauch, dass ich wirklich schon Bedenken hatte. Also es war wirklich, da hat es begonnen, an einen Punkt zu gehen, wo ich dachte, boah, da kann auch mal was reißen.
Wo du dir Sorgen gemacht hast, wirklich?
Genau, da habe ich wirklich mir dann akut Sorgen gemacht. Ja, weil ich auch gespürt habe, ich habe keinerlei Gefühl, auf die Toilette, also bloß auf die Toilette zu müssen.
Ja, das
absolut null.
Ja.
Und mein Bauch hat einen Umfang angenommen, wie er noch nie war. Extrem aufgebläht. Und ich habe einfach gespürt, dass in mir was blockiert ist. Also da ist einfach zu.
Ja.
Da geht
ja. Wir haben in den letzten Folgen viel darüber gesprochen, über nervale Geschichten und nervale Zentren und so weiter. Und man muss sich das körperlich mal vorstellen, wenn man. Wie lange warst du dann in den Tagen nicht auf Toilette? Was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, das war dann schon der 7. Tag.
7 Tage ohne Verdauung. Dabei hast du aber relativ normal gegessen vom Umfang her, richtig?
Ja, also ich habe das, also wir haben alles Mögliche aber auch probiert auf dem Weg der 7 Tage. Also meine Freundin, die hat da auch sehr, sehr viel im Internet recherchiert. Also wir haben zum Beispiel Dosis Pflaumen, dann gibt es Rizinusöl, haben wir probiert.
Ja.
Dann Dosis Magnesium haben wir probiert. Erstmal die mehr oder weniger natürlichen Mittel haben wir versucht.
Ja, die natürlichen Abführmittel.
Genau, das damit zu provozieren. Sie hat mir auch so einen Krautsalat gemacht. Das ist wohl, im Russischen heißt das wohl Bürstensalat übersetzt. Das ist so ein Salat, der einen ein bisschen der Darm alles so ausbürsten soll.
Ja.
Und dann irgendwann habe ich dann auf dem Weg zu dem 7. Tag dann Chemie probiert. Wir haben dann auch wirklich Abführmittel geholt.
Mhm.
Aber es hat einfach nichts funktioniert.
Auch die Abführmittel nicht? Auch die Abführmittel nicht?
Gar nichts, nichts. Es hat mehr dann ein bisschen Bauchschmerzen verursacht.
Wow.
Aber ja, es kam einfach nichts. Mhm. Es war einfach nichts möglich.
Ja, und das muss man sich mal vorstellen, wenn man 7 Tage lang quasi mehr oder weniger normal isst, aber keine Verdauung hat, was im Darm dann passiert, wie lange dieser Nahrungsbrei da unten drin liegt, wie der vor sich hin schwelt, wie der vor sich hin fermentiert, was das nervale Geflecht um den Darm herum sagt, was die ganze Zeit meldet, Giftstoff, 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 Giftstoff. Und dann logischerweise ist es so in der Zeit, deswegen auch die Kopfschmerzen, dass gewisse entstandenen Säuren und Giftstoffe durch den Darm hindurch in die Blutbahn diffundieren und im Hirn ein Problem veranstalten, beziehungsweise der Nerv, der Vagus ans Hirn meldet, hier gibt's ein Problem, und der Körper dann anfängt, bestimmte Modi anzuschmeißen, die Blutbahn eng zu stellen, so versucht halt Dinge aus dem Körper zu bringen, und dann entstehen zum Beispiel diese starken Kopfschmerzen, die du beschreibst. Eklig, also wirklich ein unglaublich fieser Zustand.
Ja, ja. Also ich war da auch dann an dem Punkt recht verzweifelt, muss ich sagen. Dann an dem 2. Tag oben, wo ich aufgestanden bin, da habe ich auch wie so eine leichte Benommenheit verspürt.
Glaube ich.
Immer starke Kopfschmerzen. Und dann Richtung Mittag. Wir wollten eigentlich nochmal an dem Tag dann in die Stadt, aber ich war dann so naiv und dachte, ja, jetzt warten wir mal noch ein paar Stunden, vielleicht geht es mir dann besser.
Mhm.
Aber es war nicht so, es wurde einfach immer schlechter. Und dann haben wir uns auch entschieden abzureisen. Wir sind dann auf dem Weg Richtung heimwärts, sind wir dann an der Apfel.
Jetzt war er kurz weg.
Da auch nichts helfen können.
Warte mal, Daniel, warte mal kurz, du warst kurz weg. Ihr seid Richtung Heimat gefahren, ja, auf die Autobahn. Sag das nochmal.
Genau, wir sind Richtung Heimat auf die Autobahn gefahren und dann sind wir noch zu einer Apotheke gegangen, dachten vielleicht gibt es dort irgendeinen Arzt, irgendeiner, der mich mal ein bisschen checken kann, zumindest mal Blutdruck.
Mhm.
Genau, der wollte aber überhaupt gar nichts dann prüfen, der Herr, wo dort in der Apotheke war, der hat gesagt, geht sofort ins Krankenhaus.
Ja.
Dann das war dann abends schon, da sind wir dann weitergefahren, so Richtung Krankenhaus, das waren nochmal 20 Minuten. Und da habe ich dann abends gemerkt, boah, jetzt wird es richtig kritisch. Also jetzt geht es mir richtig, richtig schlecht.
Mhm.
Und dann im Erster-Krankenhaus, das war dann 20 Uhr, die haben 20 Uhr zugemacht.
Schon Deutschland? Also, Deutschland schon?
Nein, noch Italien. Italien. Also das war vielleicht, ich würde sagen, so 150 Kilometer von Rom wieder Richtung Norden.
Ja, okay.
Und wurde man da eben weiter verwiesen ans größere Krankenhaus, was 24 Stunden lang auf hat. Dann sind wir da weitergefahren. Und als wir dann dort waren, habe ich schon gesehen, dass eine riesige Schlange dort war. Also wirklich bis raus auf die Straße. Überall standen die Leute. Und dann sind wir da reingegangen und wollten uns anmelden. Und dann haben sie halt gesagt, dass es halt nur einige Stunden dauern wird. Vielleicht so 4 Stunden Wartezeit. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, das geht nicht, ich will mich einfach nur hinlegen.
Mhm.
Und dann haben wir uns entschieden, eben wieder in den Bus zu gehen und einfach vorm Krankenhaus zu übernachten, dass wenn jetzt was Akutes wäre, dass meine Freundin da schnell reingehen könnte.
Mhm.
Ja, Und an dem Punkt waren aber meine Kopfschmerzen so extrem, dass ich wirklich dachte, mein Kopf platzt gleich. Mhm. Als mich, als
wo vorne, wo und diffus oder hinter der Stirn oder links oder rechts hinter den Augen?
Der gesamte Kopf. Also das war einfach, ich habe gespürt, dass mein Blutdruck extrem hoch sein muss.
Ja.
Weil ich konnte mich nicht horizontal hinlegen. Mhm. Weil wenn ich mich horizontal hingelegt habe, da habe ich jeden Herzschlag wie einen Stich in meinem Hirn gespürt. Oh. Also das war unbeschreiblich krass.
Mhm.
Dann habe ich mich auf der Fahrersitz aufgesetzt und habe eben die Rückenlehne ein Stück zurück gemacht. Genau, meine Freundin, die hat dann im Bett geschlafen.
Mhm.
Und ja, dann habe ich eben...
Hat die überhaupt ein Auge zugemacht, wo es dir so schlecht ging? Konnte sie überhaupt schlafen?
Also ich glaube, die hat schon schwer Schlafmangel gehabt, weil sie davor noch nicht so schlafen konnte.
Glaube ich.
Ja, also die hat sich echt super um mich kümmert und hat alles probiert und geschaut und gemacht und Tees und Ingwer und alles Mögliche.
Mhm.
Ja, und dann im Laufe der Nacht eben habe ich immer weiter den Sitz nach unten verstellt, um doch etwas liegender dort auf dem Sitz zu sein.
Ja.
Und das hat dann auch funktioniert, sodass ich dann im Laufe der Nacht auch tatsächlich, weiß nicht warum, aber ich wollte mich auf den Boden legen.
Mhm.
Da habe ich mich auf den Boden gelegt und konnte dann da nur so ein bisschen dösen. Und am nächsten Morgen waren die Kopfschmerzen dann auf jeden Fall etwas besser.
Mhm.
Aber ja, es war für mich klar, wir müssen einfach zurück nach Deutschland. Und
weil der Bauch war immer noch dick und im Darm hat sich immer noch nichts bewegt.
Nichts. Also ich konnte auch, also ich muss so sagen, ich konnte auch nicht pupsen oder irgendwas.
Keine Luft, gar nichts.
Nichts, einfach nichts. Oh. Das war wirklich, wir werden einfach alles zu, ist fertig.
Mhm.
Genau. Oh. Ja, und dann sind wir über nach Deutschland gefahren. Das war dann insgesamt mit dem einen Tag, wo wir aus Rom los sind, waren es fast 3 Tage, wo wir gebraucht haben, bis wir unten am Bodensee bei Friedrichshafen waren.
Ja.
Und halt immer wieder mit Pausen. Ich konnte immer nur ein bisschen fahren, wieder liegen, wieder fahren, wieder liegen.
Mhm.
Und dann angekommen in Friedrichshafen, bin ich dann da rein. Dann wurde ich erstmal in die Allgemeinpraxis dort verwiesen, obwohl ich zur Notaufnahme wollte. Die haben aber gesagt, nee, der kann noch stehen, der muss jetzt erstmal zur Allgemeinpraxis.
Ah ja, gut.
Dann habe ich dem Arzt dort nur 2 Minuten erzählt, worum es geht und was los ist. Und er hat auch meinen Zustand gesehen. Dann hat er gesagt, sie müssen sofort in die Notaufnahme. Dann haben sie da natürlich nochmal abkassiert bei mir als Privatpatient.
Klar.
Dann rüber in die Notaufnahme. Und ja, dann haben sie eben erstmal Urin, Blut abgenommen und so weiter. Das alles dann ins Labor geschickt.
Mhm.
Um eben zu schauen, was los ist. Blutdruck wurde gemessen, der war hoch.
Wie hoch, weißt du das noch?
Ich weiß es leider nicht mehr.
Okay.
Also er war hoch, aber jetzt nicht extrem hoch.
Okay.
Also der kam da auf jeden Fall wieder runter.
Gut.
Wie gesagt, ich hatte da auch nicht mehr so starke Kopfschmerzen, aber dieses Stechen im Kopf beim horizontal liegen, das war nicht mehr da.
Mhm.
Ja, und dann haben die da eben nach alle möglichen Dinge geschaut und dann hieß es erst, dass ich wahrscheinlich eine Hirnhautentzündung habe. Dann wollte sie mir Hirnwasser entnehmen, da sollte ich dann auch so einen Haftungsverzichtsbogen unterschreiben, das wollte ich aber nicht.
Also wie sind denn die auf Hirnhautentzündung eigentlich gekommen?
Ja, wegen meinem höheren Blutdruck, wegen meiner Kopfschmerzen und weil ich wohl im Blut einen leichten, erhöhten Entzündungswert hatte.
Ah, okay. Und dann hat man eine Hirnhautentzündung. Also mit der Vorgeschichte, die du erzählst, wenn ich deinen Bauch sehe und so weiter, wie komme ich dann auf Hirnhautentzündung?
Ja, also wenn du das dann mal analysiert hattest und mir gesagt hattest, also ich war da einfach auch nicht mehr imstande, richtig klar zu denken.
Nein, natürlich nicht, das glaube ich.
Macht ja wahnsinnig Sinn, dass wenn da alles schwelt in einem, dass dann auch der Darm einfach diese Giftstoffe aufnimmt, wenn da so lange drin ist und dass ich einfach sehr wahrscheinlich eine Vergiftung halte.
Ja, du vergiftest natürlich. Wenn der Zustand länger bleibt, dann endet das in der Blutvergiftung, eben weil so viel ins Blut einströmt, was fermentierte Giftstoffe aus dem Darm angeht, durch diesen Verdauungsstopp, dass der pH-Wert vom Blut bedroht ist. Und wenn der anfängt zu kippen, haben wir oft genug besprochen, dann entsteht eine Sepsis, weil die Bakterien aufgrund der pH-Veränderung im Blut dann im Blut entstehen und dann hat man nicht mehr allzu lang.
Ja, und dann war das auch von der Betreuung her, da haben mich zwei junge Ärzte gleichzeitig betreut und dann der eine wollte mir Hirnwasser entnehmen und dann auf einmal 5 Minuten später kommt der andere ums Eck und sagt, ja, ich hab's jetzt, Sie haben pfeiferisches Drüsen. Also das war, ich fand's einfach heftig. Also
ja, es ist wahr.
Die Leute können da auch nichts dafür, das ist halt unser System.
Ja.
Aber jetzt egal, wie viel man so von der Schulmedizin hält, aber ich kann doch nicht zwei junge Ärzte, denen ich zum Teil noch gesagt habe, bitte macht das, testet bitte das.
Ja.
Die kann man doch nicht allein in Schicht lassen, ohne irgendjemand, der da Erfahrung hat.
Ja, es ist peinlich, es ist peinlich. Man kann in dem System keinen Vorwurf machen, aber man kann den dahingehend einen Vorwurf machen, dass die halt auch einfachste Zusammenhänge irgendwie überhaupt nicht sehen. Aber dann kann man wieder sagen, daran sind die auch nicht interessiert, weil es denen gar nicht darum geht, dir in dem Moment zu helfen. Aber natürlich gibt es auch Ärzte, die dir in dem Moment helfen wollen würden. Aber dass die mit solchen hanebüchenen Schlüssen daherkommen, in der Situation, wo sich deine Symptomatik zeigt, das ist ein absolutes Highlight.
Ja, die haben auch einen Hirn-CT gemacht, das fällt mir saugrad nach.
Auch noch?
Ja, also es war wirklich, ich dachte, das ist einfach nur Witz.
Ja, glaube ich.
Ja, und die wollte natürlich mir auch, das fand ich auch Wahnsinn. Ich komme da rein, mir geht's extrem schlecht. Und das Erste, was die mir anbieten, ist ein Schmerzmittel.
Ja,
da dachte ich mir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Mhm. Ihr habt mich noch nicht mal untersucht. Ihr wollt mir jetzt alle Gefühle im Prinzip abnehmen, dass ich euch auch gar nicht sagen kann, so richtig, wo drückt's, wo klemmt's und so weiter und so fort,
ja,
indem mit mir erstmal ein Schmerzmittel verabreicht.
Ja. Gesponsert von Ratiopharm. Also, gesponsert von Ratiopharm. Einmal Voltaren, Forte, mit am besten noch mit Magenschutz-Tablette dazu.
Ja, also echt verrückt.
Ja, Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin dann dort rausgegangen, eigentlich, verwirrter wie davor. ohne irgendeinen Lösungsansatz, gar nichts. Hieß nur, gehen Sie rein, ruhen Sie sich aus. Mhm. Auf meine ganze Darmproblematik wurde eigentlich nahezu nicht eingegangen. Wirklich nahezu nicht.
Wow.
Das war heftig, ja. Ja, also, was ich sagen muss, das Einzige, was mir dann auch wegen meinem Bauch und allem tatsächlich geholfen hat, das war dann im Endeffekt ein Einlauf.
Ja, aber den hast du noch selber gemacht, ne? Also den hast du eigenständig noch gemacht.
Den habe ich noch selber gemacht. Jetzt fällt mir auch ein, das habe ich doch tatsächlich vor Rom noch gemacht.
Ja, genau. Da war ich nämlich auch so überrascht. Da habe ich nur gesagt, ey, wie bist denn du darauf gekommen? Was für eine goldene Idee. Wie bist du darauf gekommen? Ich meine, hast du das schon mal gemacht? Hast du das schon mal gehört? Was hat dich dahin getrieben?
Also ich habe es tatsächlich noch nie zuvor gemacht. Ich lag mal im Krankenhaus mit einem zertrümmerten Schlüsselbein und wurde da operiert. Und dann mitten in der Nacht kam ein anderer Patient ins Zimmer, stöhnend, Schmerzen ohne Ende gehabt und lag dann neben mir. Und dann sind die Schwestern ganz eilig reingekommen und haben da irgendwas mit dem gemachten Tuch über den drüber gelegt, dass man nichts so richtig sieht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall am nächsten Tag habe ich mich dann mit dem unterhalten. Da war der ganz normal und es ging ihm super.
Mhm.
Und da hat er mir gesagt, ja, er hatte jetzt zum zweiten Mal in seinem Leben einen Darmverschluss.
Boah.
Und die Damen gestern Abend, die haben einen Einlauf bei ihm gemacht.
Mhm.
Und da dachte ich mir dann schon damals, boah, krass, das hat ja eine Wahnsinnswirkung. Und ja, das haben die im Endeffekt, ich glaube, im Kopfsalz damals im Krankenhaus gemacht.
Mhm.
Und deshalb, das hatte ich immer in Erinnerung, die ganze Zeit,
wie gut,
dass die Option noch besteht.
Wie gut, dass du Motocross fährst und dir das Schlüsselbein gebrochen hast.
Ja, ich denke immer, alles im Leben hat seinen Sinn, egal was es ist.
Ja, definitiv. Und das war was, was dich vielleicht in der Situation dann auch akut, kurzfristig erstmal gerettet hat. Weil hat das funktioniert?
Also das hat extrem funktioniert, ja. Auf jeden Fall. Also das hat bei mir richtig den den Knoten, sag ich mal, zum Platzen gebracht.
Mhm.
Das war auch, ich habe richtig gemerkt, wie diese Blockade eben gelöst wurde. Und dann aber auch obendrauf, das alles, wo ich ja auch die Abführmittel genommen habe und alles,
ja,
im Prinzip dann mit rausgeschossen ist. Also das war einmal Entleerung komplett. Wow. Stimmt, ja, das war direkt vor oben. Aber die Kopfschmerzen und alles, das kam dann trotzdem dann im Nachhinein. Ich denke, weil einfach der ganze Prozess einfach zu fortgeschritten war. Also hätte ich das jetzt 3-4 Tage früher gemacht,
ja,
dann glaube ich, wäre das alles relativ unproblematisch noch, sag ich mal, also auch, ja, nur als symptomatische,
ja, Wirkung. Ja, aber du hast den Einlauf gemacht und dann kamen die 7 Tage, die du eben beschrieben hast, ne? Ohne Verdauung.
Nein. Also es waren erst diese 7 Tage, dann der Einlauf und dann kam oben. So war das.
Ah, okay.
So war das im, okay, Ablauf. Aber danach hat es wieder nicht funktioniert.
Genau, das meine ich. Ja.
Genau. Also danach kamen bestimmt wieder, also 7 Tage, wo ich so Probleme hatte. Ich erinnere mich dann auch, als ich dann aus dem Krankenhaus nach Hause gegangen bin, da haben wir dann erst, glaube ich, so intensiv zusammen begonnen, ja, zu arbeiten.
Ja, ja. Wir haben am Anfang September, am 5.9. Haben wir faktisch gestartet. Die Rückreise aus Rom, das war am 1. oder 2. Und dann kam die Geschichte, weil ich wusste ja, wir hatten erst telefoniert, dann kam diese Horrorrückreise aus Rom und ich wusste gar nichts davon. Und dann haben wir wieder telefoniert und dann hast du mir die Geschichte erzählt, jetzt mit dem pfeifrischen Drüsenfieber und so weiter. Und dann haben wir eigentlich so am 5. oder 6. haben wir angefangen, haben wir wirklich gestartet mit der Geschichte. Und ich habe gesehen, dass wir ein paar Tage später, so am 8.9. dann auch so mit der Ausleitung und mit den, ich sag mal, mit der Entsäuerung und so angefangen haben.
Stimmt, ja. Ja, da wo ich dann aus dem Krankenhaus gekommen bin, da hast du auch zu mir gesagt, ich soll dann nochmal einen Einlauf machen.
Ja.
Das war mit Zeolit, meine ich, habe ich das gemacht.
Ja, mit Zeolit, ja.
Genau, und danach haben wir, meine ich, begonnen mit der Ernährung, der Ausleitung,
genau,
und so weiter.
Genau, genau. Ja. Dann hast du mir erstmal gesagt, okay, pass auf, so, weil du warst dann wieder zu Hause und dir ging es eigentlich wieder ein bisschen besser, du hast dann nochmal den Einlauf gemacht, genau, und diese akute, ich sag mal in Anführungszeichen, Lebensgefahr war erstmal weg, weil das Schlimmste ist natürlich das, was du beschrieben hast von dem Kollegen, als du dir das Schlüsselbein gebrochen hast. Wenn du 7 Tage lang keine Verdauung hast und du hast deinen Bauch von außen gesehen, du warst nicht weit weg von einem Darmdurchbruch. Das ist
wirklich so. Also ich habe das ja auch gespürt. Also ich habe einfach gemerkt, ich bin auch jemand, der eigentlich sehr, sehr lange auch vermeidet, ins Krankenhaus zu gehen und da sehr, sehr lange wartet und selber halt probiert.
Ja.
Aber das war dann wirklich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es wirklich absolut kritisch. Jetzt ist einfach kein Spaß mehr, jetzt ist nichts mehr zu probieren. Jetzt muss irgendwas passieren, weil sonst geht das Ganze voll in die Hose.
Ja, ja, und dann hast du mir nämlich, wie ich es halt immer mache, du hast mir gesagt, pass auf, das und das esse ich, so sieht mein Alltag aus und so weiter. Und dann haben wir angefangen, gewisse Rezepte so praktisch miteinander umzusetzen und haben halt mit dieser Entsäuerung begonnen. Und mir war schon klar, bei der Geschichte, die du kurz vorher erlebt hattest, okay, und auch mit der ganzen Allergiegeschichte, die du mir dann im Detail geschildert hattest, war mir schon klar, okay, hier kann schon ein bisschen was aufkommen an Säuren und Giftstoffen bei dieser Ausleitung. Und ich habe dir auch gesagt, wir beobachten das ganz genau, aber da muss einiges raus. Dein Darm wird komplett hinüber sein, weil anders ist es nicht möglich, dass Menschen so eine krasse allergische Reaktion haben, das funktioniert nicht mit einem gesunden Darm, ohne jetzt wieder auf Allergien zu nahe einzugehen, aber das funktioniert nicht. Also mir war ganz klar, in welchem Zustand du vom Darm her gesehen bist. Ich wusste aber auch, okay, du bist eigentlich eine total wache Person, eine total straighte Person, die viel auf sich nehmen kann. Und die auch eine sportliche Verbindung hat, eigentlich ein Gefühl für seinen Körper hat, weil du hast mir dann auch erzählt, dass du früher geboxt hast, dass du eigentlich aus dem Boxen kommst, was sehr, sehr interessant ist, was so die Bewegung und die Atmung angeht, was dann danach folgte, was wir dann danach gemacht haben.
Ja, dann kam ja auch der nächste Hammer.
Ja, genau. Und dann kam noch, dann kam halt nochmal so eine Horrorgeschichte.
Genau, also so als wir angefangen haben, dann mit der ganzen Ausleitung und allem, da ja, also hat begonnen, mein Hals zuzuschwellen. Meine Lymphknoten am Hals haben begonnen, dick zu werden. Ich bin in so einen richtigen Krankheitszustand gekommen. Also
Daniel, warte mal kurz, mir fällt eine Sache noch ein. Wir haben das angefangen und dir ging es dann wieder so ein bisschen besser. Die Verdauung hat nicht so wirklich funktioniert. Genau. Und dann hast du einen Tag gesagt, da bist du schwimmen gegangen. Kannst du dich erinnern? Da bist du schwimmen gegangen und du hast mir gesagt, du warst dann vielleicht ein bisschen übertrieben schwimmen. Weil deswegen habe ich gesagt, du kommst auch aus dem Sport, so ein bisschen aus diesem Wettbewerbsding. Und du wolltest wahrscheinlich deinen Körper dann ein bisschen testen, ob der 30 Bahnen in 10 Minuten schwimmen kann.
Ja, so in dem Stil, genau, richtig. Es war ein richtig toller Tag eigentlich. Es war relativ kühl von der Luft, aber die Sonne stand schön hoch und der Himmel war frei. Und dann dachte ich, ich gehe jetzt ins Freibad und schwimme ein paar Bahnen. Mhm. Das war so der aufsteigende Ast, so wo ich gemerkt habe, es kommt wieder so ins Laufen. Ich fühle mich so, als könnte ich meinen Körper jetzt mal wieder etwas belasten. Mhm. Und aus dem Etwas wurde dann, jetzt schauen wir mal, was noch geht, was wieder geht. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt während dem Schwimmen, dass mein Hals sich komisch anfühlt. Ja. Also dass ich habe sehr, sehr viel kalte Luft sehr, sehr stark eingeatmet beim Schwimmen. Und dann habe ich schon gemerkt, das war nicht so gut.
Ja. Und dann hat er angefangen zu schwellen. Genau. Ne? Dann hat er gesagt, jetzt zeige ich dir mal, wie ich darauf reagiere.
Genau, und dann sind meine Lymphknoten angeschwollen. Und zwar richtig extrem, also so, dass man sogar ich habe dir damals, glaube ich, ein Foto gemacht.
Ja.
Da hat man von außen eine Beule am Hals gesehen.
Ja.
Ja. Und also ich bin dann auch in richtiger Krankheitszustand gerutscht. Mir ging es wirklich wieder richtig extrem schlecht.
Ja. Das war am 14.09. Ich habe am 14.09. hast du mir eine lange Sprachnotiz geschickt, beziehungsweise einen Text. Und du hast gesagt, okay, der Hals schwillt zu. Und ich habe dir gesagt, okay, das hat schon mit der beginnenden Ausleitung zu tun. Und am 14.09. hast du gesagt, dass du quasi nur 5 Stunden auf den Beinen warst, die Lymphknoten noch dicker sind, weil du auch einfach keine Energie hattest, weil du komplett platt warst und einfach nur liegen wolltest und eigentlich nur dich nur 5 Stunden bewegt hast und ein bisschen Papierarbeit quasi zu Hause gemacht hast.
Genau. Ja, also das wurde dann immer schlimmer und ich wusste nicht, wo das aufhört. Also der Hals wurde Tag für Tag schlimmer. Ich habe immer weniger von meiner Luftröhre sehen können, wenn ich den Mund aufgemacht habe.
Du hast gesagt, du hast an einem Tag gesagt, dass da nur noch eine halbe Walnuss jetzt durchpasst.
Richtig. Also es wurde wirklich so kritisch, dass ich langsam wirklich Bedenken hatte. Und
ja, ich auch. Ich auch. Ich auch, weil ich ja weit weg war von dir und keinen Zugriff hatte. Und ich habe auch hier zu Laura gesagt, Laura, ich war so an dem Punkt, ich habe dir das, glaube ich, schon gesagt. Und wenn's noch problematischer wird, habe ich zu dir gesagt, fahr in die Notaufnahme und die sollen dir einen Sodium-Bicarbonat-Tropf legen. Und als du gesagt hast, das schwillt halt immer weiter zu, da wurde mir auch so ein bisschen unwohl. Unabhängig davon, dass ich dem Prozess vertraue und dass ich wusste, dass du das hinbekommst, aber es ist natürlich dann schon eine relativ heikle Situation.
Also ich muss sagen, was ich aber richtig toll fand, war echt, wie du da einfach bei mir warst, obwohl du so weit weg warst.
Ja.
Du hast jeden Tag nachgefragt und nachgekocht und immer wieder schick mir mal ein Foto, dass du das auch einfach besser beurteilen kannst. Mhm. Also du warst da wirklich in der Situation, meine Freundin, die war auch nicht da, die wohnt ein bisschen weiter weg von mir. Mein Vater hat mich immer wieder mal besucht, der hat mir aber mehr sag ich mal, negativ reingeredet wie positiv.
Mhm.
Und du warst der Einzige, der wirklich jeden Tag so nachgekocht hat. Und einfach mal gefragt, hey, wie läuft's, wie geht's, wie steht's?
Mhm.
Und dann auch einfach positiv halt beeinflusst. Gell?
Ja, ich weiß das noch. Ich saß da auf der Terrasse in der Sonne und dann haben wir auch ein längeres Gespräch geführt, so über über dich und die Familie, die Beziehung zu deinem Vater und zu seinem Bruder und wie die in der Situation reagiert haben und so weiter. Und da erinnere ich mich daran, dass du nach dem Gespräch gesagt hast, boah, dass das richtig gut getan hat und dass das schon viel, viel geändert hat.
Also definitiv, weil mein Vater und mein Bruder, die sind absolut überzeugt so von der Schulmedizin und auch von Impfe und Co. und alles super und rein damit. Ich bin da eigentlich so das absolute Gegenteil davon. Mhm. Ich vertraue einfach mehr auf meinen Körper, auf die Natur, auf die Schöpfung, sage ich mal.
Ja.
Ich finde das auch absolut anmaßend, dass die Medizin in viele Richtungen meint, irgendwas besser zu können wie unser Körper.
Mhm.
Ich finde das nahezu lächerlich, weil das macht auch überhaupt keinen Sinn.
Nee.
Man kann den Körper in vielerlei Weise nur gar nicht komplett erklären und entschlüsseln.
Ja.
Und wie können wir dann glauben, dass wir dann irgendwas besser können?
Ja, ich sag das oft, das sind kleine Satanisten. Das ist eigentlich alles Blasphemie, was die betreiben.
Ja, also ich muss sagen, ich verstehe aber auch meinen Vater und meinen Bruder, weil wenn man so beeinflusst ist und da so mitzieht mit dieser ganzen Sache,
na klar,
dann glaubt man natürlich daran, das ist genauso, wie ich eben an meine Sache glaube.
Absolut.
Und, die wollen ja auch nichts Böses für mich oder Schlechtes, aber die waren mir halt in der Situation einfach keine Hilfe, weil sie immer nur gesagt haben, geh ins Krankenhaus, mach dies, mach das,
ja,
geh zum Arzt. Und für mich war das einfach ja keine Option in dem Moment, weil ich einfach auch mehreren Punkten in meinem Leben einfach gemerkt habe, dass die mir nicht helfen können. Oder wenn sie mir helfen, einen halt so zusammenschustern und fertig. Das war auch mit Knochenbrüchen so bei mir.
Ja.
Hat man Knochen, also Splitterbrüche, zusammengeschraubt, einfach nicht den Ursprungszustand. Ja, also bei mir ist zum Beispiel die eine Schulter 1,5 Zentimeter kürzer wie die andere.
Ja, wow.
Weil der Knochen einfach zusammengerammt wurde und nicht wieder so zusammengesetzt, wie er halt war. Gell?
Ja.
Da wurde auf keinerlei Geometrie, auf gar nichts geachtet.
Ja, und das ist
auch schnell durchbringen, abkassiere, fertig.
Ja, 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 absolut. Und wie du eben beschrieben hast, das ist halt normalerweise so die Wahrheit, so das kann man halt erfahren. Ne? Das macht halt Sinn. Und in deren Welt macht nichts Sinn. Es ist nichts folgerichtig und auch nicht erlebbar, weil, wie du gerade eben gesagt hast, wie viele Menschen kenne ich und treffe ich und habe ich gesprochen in den letzten 15 Jahren, die Erfahrung gemacht haben, dass denen dort einfach nicht geholfen wird. Dass alles weiter bestehen bleibt, dass die Beschwerden noch mehr werden, dass die immer weiter reingeritten werden in dieses Medikamentending und es denen eigentlich immer schlechter geht. Und absurderweise bleiben trotzdem ganz viele Menschen dabei und sagen nicht, warte mal, hier läuft irgendwas falsch. Nee, die bleiben weiter da drin und sind weiter damit identifiziert. Ich habe Bluthochdruck, ich habe dies, ich habe das, ich muss doch das nehmen und dies nehmen. Es ist ein Trauerspiel.
Aber ich denke, das hat viele, viele Komponenten. Also zum einen möchte keiner Verantwortung übernehmen. Verantwortung geht immer einher mit Disziplin.
Ja.
Die Leute, die eben zur Schulmedizin gehen, die meisten haben keine Disziplin, beziehungsweise sie wollen sie nicht aufbringen. Also das kann ja jeder haben. Es bedarf nur einer Entscheidung dazu.
Absolut.
Und
gut, dass das mal jemand anders sagt als ich, auch gut.
Genau, also die wollen halt einfach nur eine Pille bekommen und dann Thema erledigt. Dann holen sie sich auch oft noch die Portion Mitleid so bei den Menschen. Ich habe Diabetes, ich habe das, ich habe das. Ich bin so ein armer Tropf, ich bin schlecht dran.
Und ich kann nichts machen. Und ich kann nichts machen. Ich habe keine Wahl.
Genau, da können sie ja. Und sie übernehmen einfach keinerlei Verantwortung für ihren Körper, für nichts. Sie sehen die Schuld nicht bei sich selber. Sie suchen die immer woanders. Das ist einfach jetzt Gott gegeben, dass ich das jetzt habe. Es liegt nicht daran, dass ich so viel Schrott eben esse und mich schlecht bewege.
Ja.
Ja, und also deshalb, ich kann die schon nachvollziehen. Ich finde es halt unfassbar schade, ja, weil jeder so viel mehr für sich tun könnte.
Na klar.
Wenn man halt, ja,
so, und wir verschenken, wir verschenken so viel Potenzial an allen Ecken und Enden, was sich dann auch auf die Gesamtgruppe, Gesellschaften, Menschheit auswirkt. Wir könnten an einem ganz anderen Punkt sein, aber da können wir jetzt noch 3 Stunden drüber reden. Am 18.09. hast du geschrieben, das ist jetzt der negative Höhepunkt. Und dann hast du von so einer Halluzinationserfahrung in der Nacht gesprochen. Kannst du dich daran erinnern, dass du hast gesagt, dass deine Organe, du hast dir vorgestellt oder hattest das Bild im Kopf, dass deine Organe am Kissen hängen und mit dem Kissen verbunden sind.
Ja, das weiß ich noch, ja. Also das war eine ganz, ganz komische Nacht. Also das war wie so ein Wachtraum.
Ja.
Also ich habe halt wirklich wach gefühlt und ja, da ganz komische Erfahrungen gemacht. Also ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das war, so wie du es jetzt gerade gesagt, wiedergegeben hast, das ist die einzige richtige Beschreibung dafür.
Ja.
Ja, und
ist interessant, aber es scheint ja schon auch auf einer anderen Ebene so einen Prozess gegeben zu haben.
Also definitiv. Also das Ganze hat mich auch in vielerlei Hinsicht einfach umdenken lassen. Also ich hatte schon immer Tendenzen, sag ich mal, mehr in Richtung Minimalismus, weniger ist mehr. Genau, was zählt denn überhaupt im Leben? Was hat einen Wert?
Mhm.
Ich habe mir da oft die Frage gestellt, wenn man mir alles nimmt, was ich materiell besitze,
ja,
absolut alles,
ja,
was bleibt, was bin ich denn noch wirklich?
Absolut.
Und da habe ich dann auch erst so richtig verstanden, also durch diese Frage, ja, was denn wirklich Wert im Leben hat. Und alles, was wir materiell aufbauen, das ist für mich eigentlich, also inzwischen einfach relativ wertlos.
Ja.
Es kann was Schönes sein für eine Zeit,
ja,
aber es muss einem immer klar sein, dass das halt auch morgen weg sein kann. Und dann zählt nur das, was man sich selber gemacht hat, ja, wenn man selber ist. Und ja, daran sollte man arbeiten, da sollte man seinen Hauptfokus drauf legen. Das andere kann man ja so ein bisschen mitmachen, das wäre ganz nett manchmal, aber dem einfach nicht zu viel Bedeutung beimessen.
Ja, voll. Das ist unglaublich schwierig, unglaublich schwierig in dem System. Das sind alles schöne, nette Hilfsmittel, die einem das Leben ein bisschen vordergründig einfacher und angenehmer machen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wenn das alles wegfällt? Wer bin ich dann noch? Vor allem, wofür stehe ich? Wofür stehe ich? Wie lebe ich? Welchen persönlichen Idealen folge ich, zum Beispiel jetzt auf die Lebensweise verbunden mit der Wahrheit bezogen, worüber wir die ganze Zeit sprechen hier, was den Körper angeht. Wer bin ich und welchen Weg verfolge ich? Und das ist definitiv der Fall. Das habe ich in meinem Leben auch an gewissen Punkten immer wieder erfahren und gespürt, dass das zwar verlockend ist und auch für schöne Momente sorgt, aber am Ende eigentlich gar, also weit hinter dem eigentlichen Wert zurückbleibt, der Dinge, die wirklich zählen.
Das finde ich auch interessant, was du gerade sagst. Am Ende. Es gibt ja von allem einen Anfang und von allem ein Ende.
Mhm.
Und unser Leben, wenn man das mal als Ganzes betrachtet, wir haben einen Anfang gehabt mit unserer Geburt. Wir sind mit nichts gekommen. Und das Ende, wir werden mit nichts gehen. Also der Tag kommt.
Ja.
An dem das wegfällt und wir dann ohne all das dastehen.
Ja.
Der Tag kommt und das sollte einem halt auch klar sein.
Ja.
Und, ja.
Ob das dann wirklich das Ende ist, das könnten wir dann jetzt auch nochmal tiefer besprechen. Das lassen wir aber jetzt sein, das heben wir uns für spätere Podcast-Folgen auf.
Ja, also Ende und Anfang.
Ja.
Kann ja immer was.
Ja. Absolut. Man muss sich das vorstellen, was du dann hattest. Also du hast gesagt, das war der negative Höhepunkt, du hattest diese Erfahrung, der Hals war zugeschwollen, die eine Seite war abgeschwollen, jetzt ist die andere Seite geschwollen, was natürlich auch das Trinken unglaublich schwer macht. Ich sag zu dir, trink 5-6 Liter am Tag und du hast da so einen Hals zugeschwollen, wo gerade ein Tropfen Wasser durchpasst. Das war natürlich auch eine extreme Schwierigkeit für dich, den Flüssigkeitshaushalt überhaupt hochzuhalten.
Also ich hatte extreme Schmerzen beim Trinken. Es war jedes Schlucken halt, war einfach nur reiner Schmerz.
Mhm.
Und das war extrem schwierig, entsprechend viel zu trinken. Also am Anfang, wo wir begonnen haben, war es für mich gar kein Problem, 5-6 Liter zu trinken am Tag.
Ja.
Wirklich total entspannt, habe ich auch gern gemacht, hat mir auch gut geschmeckt eigentlich so, was ich da getrunken habe und mit Tees und so weiter. Aber an dem Punkt, boah, da war das echt eine Herausforderung. Mhm. Jedes Mal trinken.
Ja.
War für mich einfach, okay, jetzt kommt eine Periode des Schmerzes, da muss ich jetzt einfach durch.
Ja.
Ja, das war echt.
Ja, da warst du einfach auch wirklich so, man muss sagen, so entschlossen, trotz der körperlichen Situation und so stark auch einfach. Wie viele Menschen würden dann sagen, ja, keine Ahnung, ein halbes Glas Wasser am Tag, was eine verheerende Auswirkung gehabt hätte in dem Prozess. Wie du da durchgegangen bist, muss ich sagen, war eine absolute Sensation. Obwohl du gesagt hast, dann am 18.09., du warst total am Arsch, wenn du die Treppe gehst, du hast keine Energie und hast dann gesagt, so, diese Woche bin ich auf jeden Fall komplett noch im Bett, das geht nicht so schnell bei mir, hast du gesagt. Ja. Und da hattest du 2 Tage schon nichts gegessen. Und dann erinnere ich mich noch genau, ich sag, boah, das kann doch nicht sein, das muss doch jetzt in Kürze switchen. Das ist mir natürlich auch nahe gegangen, weil wenn man sowas macht, ich habe ja auch eine Verantwortung. Und bei uns hat das sowieso am Anfang schon so geklickt. Wir hatten eine sehr, auch in den Gesprächen, so eine sehr offene, inniges Verhältnis. Und deswegen ist mir das besonders nahe gegangen. Und dann erinnere ich mich daran, dass du einen Tag später mir morgens geschrieben hast, am 19.09., dass du wie ein neuer Mensch aufgewacht bist.
Das stimmt, ja. Also ich muss aber dazu sagen, Tobi, also deine Betreuung und weil du dich auch um mich gesorgt hast, das impliziert ja das Wort Sorge, das hat mir extrem Kraft gegeben, extrem Halt gegeben, auch gegen alles, was meine Familie so zu mir gesagt hat.
Ja.
Ja, du warst da einfach auch so ein bisschen mein Lichtblick. Also das hat mir wahnsinnig geholfen, dass du mich da so durchgegeilt hast und mir auch immer wieder so die Rückversicherung gebe, hast, wir sind da auf einem guten Weg. Mhm. Deshalb passieren die Prozesse. Mhm. Aber weil ich verstanden habe, wie das ist und wie das funktioniert, deshalb konnte ich das auch so durchziehen, weil ich habe verstanden, dass es dieses Wasser einfach bedarf, um mich zu reinigen, dass ich eine Vergiftung habe, dass ich ausleiten muss und so weiter und so fort. Und auch die ganzen Symptome, die ich hatte, dass das halt ja einfach logisch ist. Das für mich Sinn.
Ja, man muss durch diesen Prozess, weil mein Körper kompensiert schon über Jahre hinweg. Diese Giftstoffe waren ja immer da. Das können Giftstoffe sein, die aus den, was weiß ich, ersten 3, 4, 5 Jahren deines Lebens herrühren. Ja, wenn wir über Schwermetalle und so weiter reden. Aber man muss durch diesen Prozess gehen, um den Körper aus diesem Kompensationsmodus rauszuholen. Das muss einmal aus dem Gewebe, der muss einmal die Möglichkeit bekommen, alles rauszuspülen und dann sagen wir so, und jetzt ist Schluss mit dem ganzen Scheiß, jetzt kommt hier nichts mehr rein, was den vergiftet oder in irgendeiner Form belastet. Aber bei dir, muss ich sagen, war es natürlich wirklich eine heftige Reaktion, die ich so auch noch nicht selten erlebt habe. Sagen wir mal so, habe ich selten erlebt. Und deswegen war ich an diesem 19.09., ich war so erleichtert, als du das morgens geschrieben hast, dass es dir viel, viel besser geht, dass du wie ein neuer Mensch aufgewacht bist und dass die Lebensgeister so zurückgekommen sind, dass der Hals abgeschwollen ist und so weiter. Und dann sind wir von da, sind wir halt langsam weitergegangen. Und in einem unserer ersten Gespräche per Video habe ich dir gesagt, atme mal bitte tief ein durch die Nase. Und da erinnere ich mich noch ganz genau daran, wie du eingeatmet hast und wie du voll in die Brust geatmet hast. Und ich gesehen habe, okay, alles klar, das ist wie bei 99 von 100 Menschen auch. Wenn es um deine Bauchproblematik geht, wird es darum gehen, einmal klar, den Darm, das auszuleiten, den Darm zu sanieren, die Schleimhaut im Darm aufzubauen und so weiter. Das war klar. Die zweite große Komponente, die aber mindestens immer genauso wichtig ist, ist, den Bauchraum weich zu kriegen und Atmung wirklich zu lernen über die Nase in einen weichen Bauch und Bewegung zu lernen, weil der weiche Bauchraum und vor allem der Darm und die Verdauung und die Peristaltik, die Muskelaktivität von der Darmmuskulatur, von einem weichen Bauchraum abhängt. Deswegen war mir schon klar, okay, du wirst, habe ich dir auch schon früh gesagt, du wirst mit Laura Sessions machen, weil das am Ende das sein wird, was dir nochmal so einen richtigen Schub gibt und was dein Problem eigentlich auf Dauer erst löst. Und dann haben wir Anfang Oktober, am 4.10. hast du mit Laura die Bewegung gestartet. Vielleicht kannst du da zum Abschluss nochmal kurz was zu sagen, wie das für dich war, wie dich das verändert hat und was für einen Zugang du dazu hattest.
Also, das war ja so der Punkt, wo ich immer noch nicht richtig auf Toilette konnte. Ja. Und dann hast du immer zu mir gesagt, warte das ab, wir machen das jetzt mit der Laura, das ist der letzte Versuch in die Richtung, dass man deine Verdauung wieder in Schwung kriegt, dann haben wir alles komplett. Und ich konnte mir das einfach auf keinem Auge vorstellen. Das war für mich so abstrakt, dass jetzt die Bewegung auf einmal, diese Blockade, die in mir ist, wo ich mir auch einfach nicht sicher war, was das jetzt ist. Also ich habe da auch, ja, auch gerätselt. Habe ich einen Tumor?
Stimmt, hast du auch gesagt. Du hast immer gesagt, da muss noch was anderes sein, da muss was Größeres sein. Stimmt, ja.
Genau, und auf jeden Fall, dann habe ich die erste Set mit Laura gemacht. Und vielleicht eine halbe Stunde danach habe ich seit Wochen zum ersten Mal das Gefühl gehabt, boah, jetzt muss ich richtig schnell auf Toilette. Und ja, das war dann wirklich genauso, wie es halt sein sollte.
Ja.
Und das war für mich dann so ein Glücksmoment, also Wahnsinn. Und ich war wirklich, ich habe das nicht erwartet. Also ich bin schon mit einer Erwartungshaltung ehrlicherweise da reingegangen, wo ich dachte, ja, das probieren wir es halt mal noch, aber glaube ich jetzt nicht, dass
das genau löst. So einfach, aber, so einfach, kann doch nicht sein.
Das war so kräftig und auch grundsätzlich die Routine, wo ich dann mit ihr da aufgebaut habe für meinen Alltag, dass ich das eben jeden Tag morgens mache. Mhm. Einfach, was das auch so mit dem gesamten Zustand von einem macht, wie gut es einem tut, aber auch körperlich halt übertrage auf die Seele, also dass man sich da jeden Morgen einfach die Zeit für sich selber nimmt,
absolut,
die Flüssigkeit in Bewegung bekommen, das ist schon extrem kraftvoll.
Hattest,
das war dann wirklich...
Hattest du einen guten Zugang dazu? Also wir werden jetzt hier nicht auf die Bewegung speziell eingehen, das kann jeder für sich selbst dann irgendwann mal erfahren, aber hattest du einen guten Zugang dazu am Anfang, wenn es so darum geht, so die Bewegungen sich vorzustellen, so die nicht vorzustellen, aber die Bewegungen wirklich mal so vom Bauchnabel auszumachen?
Also speziell, also diese spezielle Bewegung, sag ich mal, die waren für mich immer sehr abstrakt, weil ich kannte das gar nicht, ich habe das noch nie gesehen und nie gehört. Mhm. Und die Umsetzung war für mich auch koordinativ erstmal schwierig, weil es auch einfach wieder so Bewegungsabläufe bedarf, die ich so einfach nicht kannte, die auch nicht alltagsfremd sind, also für meinen Alltag.
Total. Für alle Alltage sind die fremd, ja.
Aber ich muss sagen, Laura hat es so liebevoll, das ist das beste Wort dafür, so liebevoll und leidenschaftlich gemacht. Und sie hat mir erzählt, sie hat dann abends auch noch sich viele Gedanken gemacht, was können wir noch einbauen, was können wir noch in Bewegung bringen. Also,
und ja, was glaubst du denn in den Tagen, über wen wir beim Abendessen dann gesprochen haben? Wir sitzen dann beim Abendessen und sprechen darüber, ne, und beleuchten das halt von allen Seiten, und Laura erzählt mir dann auch, okay, mit Daniel war es so und so, und wir reden wirklich im Detail darüber, und dann stecken wir die Köpfe zusammen und versuchen da immer noch einen Schritt voranzukommen.
Also das fand ich auch super genial, und da habe ich auch einfach so richtig gespürt, ihr macht das nicht wegen Geld oder wegen irgendwas anderem. Ihr macht das einfach, weil das eure Lebenspassion ist. Mhm. Und das spürt man einfach in der Umsetzung, schon wenn man mit euch dann redet in so einer Situation. Allein eure Stimme, wie ihr mit einem da sprecht, das ist einfach super gut. Und da spürt man einfach, dass das die Wahrheit ist. Und das führt dann am Ende des Tages auch zum Erfolg. Also ich bin euch da unfassbar dankbar für, und ja, das hat wirklich mein Leben auch verändert. Auch nachhaltig, die Denkweise, die ich so habe, auch wieder sehr viele neue Ansätze reingemacht, mental, wo man so im Alltag nachdenkt.
Ja.
Auch die Atmung, wie man den Stress rausbringt. Also ich habe da auch so viele Ansätze von euch mitbekommen, wie ich bei meiner Arbeit auch so viel gelassener bin. Auch wenn die Situation kommt, wo ich mir dann erstmal denke, so, boah, nein. Dann besinne ich mich wieder auf den Ursprung zurück. Der Ursprung ist für mich die Atmung.
Ja.
Und dann nehme ich mir einfach ein paar Minuten, atme wieder tief in den Bauch rein, beruhige mich, wird mir dann aber wieder der Situation einfach bewusst, dass halt auch Fehler einfach passieren dürfen.
Absolut.
Absolut. Einfach so.
Hast du da vorher Probleme mit gehabt, Daniel, so Fehler zu akzeptieren? Ja. Du wolltest immer wie die Maschinen, funktionieren, die du wartest. Ja, kenne ich.
Ja, genau. Also das war auch ein riesen Umdenken bei mir. Und inzwischen, da erlaube ich mir auch einfach die Fehler. Und am Ende des Tages bringe ich durch die Sichtweise mehr Leistung, weil ich entspannter sein kann. Ich bin mehr bei mir. ja. mit dem Kopf mehr bei der Sache, nicht mit meinem persönlichen Problem. Und das ist der Stress, den ich mir dann mache.
Ja.
Den macht mir nicht die Maschine, den macht mir nicht der Kunde. Ich bin derjenige, der den Stress verursacht.
Absolut.
Und ich entscheide mich dafür. Und inzwischen, durch diese Mechanismen wie auch die Atmung, habe ich die Ruhe, mich dagegen zu entscheiden.
Ja.
Und die Ruhe eben wieder reinzuholen.
Ja. Das ist interessant, was du gerade gesagt hast, dass Kraft eigentlich aus der Entspannung kommt.
Und da, 100%
das
Konzentration,
ist,
damit Kraft.
Ja, das ist nicht nur energetisch, sage ich mal so, auf nicht jetzt, ich will nicht mal sagen spirituelle Ebene, die ist eigentlich zu weit weg, eigentlich auf körperlicher Ebene, aber auch wirklich auf anatomischer Ebene so. Und ich habe dir das damals auch gesagt, du kommst eigentlich aus dem Boxen und du weißt eigentlich, ja. Wie Boxen, wie ein Schlag funktioniert. Und wenn man sich das anatomisch mal anschaut, ist es eigentlich so, dass der Arm nur die Folge ist der körperlichen Bewegung.
Richtig.
Dann kann ich die größte Kraft aufbringen. Und eigentlich kommt es aus der Entspannung, aus der Rotation. So auch, eigentlich auch aus der Bauchnabeldrehung. Der Bauchnabel führt eigentlich auch die Schlagbewegung beim Boxen aus. Und das ist das fand ich auch ganz interessant in dem Austausch mit dir in deiner Herkunft, weil das konnte ich dir dann so, ich konnte dir sagen, okay, schau mal, wie das beim Boxen ist. Eigentlich kennst du das. Du weißt ganz genau, wie das funktioniert. Du kannst nicht beim Boxen einfach gerade stehen und einfach nur den Arm ausstrecken und wieder zurückziehen. Du kommst eigentlich aus der Rotation und der Entspannung in die Kraft.
Das ist wirklich so. Also auch die Kombination der Atmung. Also beim Schlag atmet man bei dem Schlag aus. Man braucht eine ganz große Entspannung, weil der Schlag soll eigentlich erst mit Geschwindigkeit ausgeführt werden, nicht mit Kraft.
Ja.
Und erst im Moment, wo er eigentlich dann trifft, das ist der Moment, wo die Spannung dann reinkommt.
Ja.
Und der ganze Bewegungsablauf davor beginnt eben mit dem Stand, die Füße auf dem Boden, dass man sicher steht. Und dann eben über Rotation, über Geschwindigkeit und Entspannung, dann in diese Entspannung rein. Erst am Ende kommt die Spannung.
Ja.
Und dann auch die Kraft.
Ja.
Und jeder, der Boxe beginnt, meint dann immer, er muss mit Kraft schlagen und schlägt dann unfassbar langsam und unfassbar schwach.
Ja.
Und erst dann, wenn er lernt, auch während dem Boxe, während er zum Beispiel sich einfach nur bewegt und keinen Schlag bringt, dann bekommt derjenige erst den richtigen Schlag. Also da verändert sich eigentlich nur die Technik.
Ja.
Und sonst gar.
Ja, und eigentlich ist das ja auch gekoppelt mit einer Atmung, wenn man denn jetzt gerade nicht in der 12. Runde ist und über den Boden kriecht, ist es ja auch mit einer Atmung gekoppelt, die eigentlich, ich habe schon über Jahre eigentlich viel Boxen geschaut und eigentlich auch so die Größen so der letzten 15, 20 Jahre immer gesehen, habe ich noch nie jemanden gesehen, der die erste Runde anfängt und durch den Mund atmet.
Also tatsächlich immer, wenn auch die Kommentatoren sehen, dass der Boxer beginnt, über den Mund zu atmen, dann wissen sie schon, oh, der ist leistungsmäßig jetzt bald am Ende.
Ja.
Weil das ist tatsächlich so, du hast auch einen Mundschutz drin. Sobald du auch deinen Kiefer locker lässt,
ja.
kriegst du so einen K.O., dass alles zu spät ist. Also du musst eigentlich den Mundschutz beißen, also unter Spannung halten und dabei halt tief durch die Nase atmen. Sobald du das von deinem Sauerstoffverbrauch nicht mehr hinkriegst, kommt das meistens nicht durch die Mehrbewegung, sondern weil du halt Spannung hast. Du bist verkrampft
ja.
und dann geht dir die Luft einfach
ja,
aus.
Ja. Können wir auch noch lange drüber sprechen, ist nämlich auch sehr, 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 sehr interessant. Es kommt immer, alles kommt immer wieder, egal wo man hinschaut, kommt alles immer wieder zu diesem Zentrum zurück, über das wir immer sprechen. Nämlich die Atmung sowieso und jetzt aber auch gerade in dem Fall mit Daniel die Bewegung und man kann viel umstellen, ernährungstechnisch gibt es die wirklich gute, natürliche Ernährung, die so und so aussehen sollte. Aber es gibt halt zwei große andere Komponenten, die miteinander gekoppelt sind, die Atmung und halt die Bewegung. Und bei was die Bewegung angeht, sind wir mindestens genauso ahnungslos, sage ich mal, wie was die Ernährung betrifft. Und bei dir ist das extrem gewesen. Du hast das extrem gespürt, was das bei dir gelöst hat. Und ja, mich hat es einfach nur gefreut, wie du da durchgegangen bist, durch das ganze Ding, wie du dazugelernt hast, wie es dir jetzt geht und wie wir das Ganze für dich gemeinsam lösen konnten und deinem Leben wieder eine ganz andere Qualität geben konnten. Und das freut mich sehr. Genauso wie dieses Gespräch, was richtig gut funktioniert hat. Ich glaube, das war ein richtig gutes Gespräch. Jetzt über eine Stunde ein perfekter Jahresabschluss. Und, ja, sehr angenehm immer mit dir zu sprechen. Und ich hoffe einfach, dass das den Hörern, dass euch das eine Inspiration ist, die Dinge so umzusetzen, wie Daniel das gemacht hat. Mir ist es wichtig, auch immer Menschen zu Wort kommen zu lassen, mit denen ich das gemacht habe, weil ich glaube, dass das die direkteste Verbindung zu euch ist und ihr da auch am meisten für euch mitnehmen könnt. Daniel, du hast das Schlusswort zu diesem Jahr.
Das Schlusswort.
Du kannst noch was sagen.
Ja, also ich möchte eigentlich nur nochmal festhalten, dass ich euch beiden da wahnsinnig dankbar für bin, auch für die liebevolle Art und Weise, wie ihr das mit mir gemacht habt, mit dem Engagement, was ihr mir da gezeigt habt. Also war für mich eine ganz neue Erfahrung, vor allem weil wir uns ja auch komplett fremd waren. Wir kannten uns in keiner Art und Weise.
Ja.
Und von Tag 1 habe ich da einfach auch eine super Verbindung gespürt. Und ja, ich erinnere mich auch daran, wo ich erst mal dann mit der Laura diese Session gemacht habe. Allein schon, wie sie gestrahlt hat und gelächelt hat. Also die Frau hat auch eine Wahnsinnsausstrahlung.
Ja, das ist ansteckend und, bei ihr, das stimmt. Das ist ich weiß, wovon ich rede.
Ja. Also richtig toll, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und einfach mal auch ohne riesige Erwartungen in sowas reingehe und das einfach mal probiere. Mhm. Einfach offen dafür zu sein und schaue, was passiert. Und ja, wie gesagt, bei mir ist da wahnsinnig viel passiert. Mir hat es unfassbar geholfen. Und ja, ich bin einfach nur wahnsinnig dankbar dafür, für die Erfahrung. Und am Ende des Tages bin ich auch froh, dass das alles, also dass das überhaupt so passiert ist.
Ja.
Weil das vermeintlich erst Negative hat sich jetzt rauskristallisiert zum ganz neuen Geisteszustand von mir und auch ein ganz neuer körperlicher Zustand. Und ja, das ist einfach toll. Deshalb, egal was man so erlebt, man sollte immer verstehen, dass das einen Grund hat und dass das am Ende des Tages immer für einen positiv sein kann. Nun muss man das halt sehr verstehen und dann auch umsetzen.
Absolut, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Jede Situation hat ihren Sinn. Und aus jeder Situation hat man immer wieder die Chance, quasi wie ein Buch zu lesen und zu schauen, was es mit einem selbst zu tun hat und hat die Möglichkeit, sein Leben in seine Hand zu nehmen. Daniel, einen guten Rutsch heute. Ich weiß, wir geben nicht so viel auf diesen Kalender und diese ganze Zeitlinie und so ein Quatsch. Aber ich wünsche dir trotzdem einen schönen Abend und einen guten Start in das neue Jahr. Vielen Dank dir.
Wünsche ich euch auch. Vielen Dank.
Ciao, Daniel.
Ciao, ciao.
Ja, sensationell. Riesengeschichte von Daniel. Wow. Es war wirklich so, das war sehr, sehr fordernd und ich war da ja auch ein bisschen unruhig mitunter, 2-3 Tage lang und war sehr, sehr erleichtert, als er mir dann geschrieben hat, okay, mir geht's komplett anders heute Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass wir jetzt schon, wo sind wir jetzt? 97 Episoden, wow, in Kürze kommt die 100. Ich wünsche euch allen einen sehr, sehr angenehmen Übergang. Ich wünsche euch einen sehr guten Start ins neue Jahr und hoffe, dass ihr im neuen Jahr auch wieder dabei seid beim Health Resolution Podcast. www.healthresolution.de, tobias.levels@healthresolution.de für Anfragen, Anregungen, Anfragen für Zusammenarbeiten und so weiter. Und dann werden wir schauen, dass wir im Januar dieses Rezeptbuch, das Digitale, auf den Weg bringen. Alle Informationen dazu folgen. Und bis dahin, einen guten Rutsch. One love and I'm out.